ARD.
Für einen Friedrich Merz war es schon sehr locker, wie er da so saß im roten Cocktailsessel auf einer Bühne der Republika in Berlin und vor Live-Publikum über Außenpolitik plauderte.
Vielleicht war es ja diese Lockerheit, die eine seiner Aussagen so überraschend machte.
Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind. Weder von den Briten noch von den Franzosen noch von uns. Von den Amerikanern auch nicht. Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift.
Wie bitte? Keine Reichweitenbeschränkung? Die Ukraine darf überall in Russland militärische Ziele beschießen?
Das klang irgendwie neu. Und dann kam auch noch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nach Berlin. Und seitdem debattiert Deutschland wieder heftig, welche Waffen von wem, wo und wofür benutzt werden dürfen.
Neue Waffen für die Ukraine. Das ist also eins unserer Themen bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit fast 30 Jahren und wir sind gern gut informiert.
Aber selten einer Meinung. Bei 7 Tage wach durchforsten wir die wichtigsten Nachrichten und Themen der Woche und diskutieren sie hier in einer guten halben Stunde.
Zum Beispiel die Frage in dieser Woche, ob nicht die Hausärzte die Lösung sind für unser veraltetes Gesundheitssystem. So will es die neue Gesundheitsministerin. Also wie wäre es, wenn alle zuerst nur noch zu den Hausärzten gehen dürften? Und dann erst zum Facharzt.
Warum nicht mal was ausprobieren? Also offensichtlich haben wir ja irgendwas, was irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Und wir haben Kosten und Termine, die völlig irrational auch im Prinzip in die Höhe steigen. Warum nicht mal irgendwas probieren so?
Probieren will auch das Land Berlin etwas. Allerdings nichts Neues.
Zusammen sind wir stark. Zusammen können wir wirklich was ganz Großes bewegen. Und wir denken natürlich auch an unsere jungen Menschen. Die brauchen Vorbilder. Die brauchen auch intakte Sporthallen. Ne?
Die Olympischen Sommerspiele sollen nach Berlin kommen. Oder nach Hamburg oder nach München oder nach Nordrhein-Westfalen. In 10 oder 14 oder vielleicht 18 Jahren. Gestritten darüber wird schon jetzt, auch bei uns.
Aber zusammen schaffen wir das. Heute bei 7 Tage wach.
Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift. Das konnte sie bis vor einiger Zeit nicht. Das hat sie bis vor einiger Zeit auch bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht getan. Das kann sie jetzt.
Hat er gesagt, der Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Republika beim WDR-Europa-Forum am Montag in Berlin. Keine Reichweitenbeschränkungen bei Waffen für die Ukraine.
Helle Aufregung gleich. Ralf Stegner von der SPD nennt die Äußerung wenig hilfreich und fordert mehr Diplomatie. Rolf Mützenich, ehemaliger Fraktionschef der SPD, sagt, die Reichweitenbegrenzung, sie war doch richtig. Aber Merz dann dazu einen Tag später, ich sag doch nur, was eh schon der Fall war, soll heißen, es gibt offenbar schon lange keine Reichweitenbegrenzung mehr von den Waffen, die an die Ukraine geliefert werden.
Dann kam am Mittwoch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nach Berlin, um sich mit der neuen Regierung und dem Kanzler zu besprechen. Das Ergebnis verkünden die beiden bei einer Pressekonferenz am Mittag.
Unsere Verteidigungsminister werden heute eine Absichtserklärung über die Beschaffung weitreichender Waffensysteme aus ukrainischer Produktion, sogenannter Long-Range Fires, unterzeichnen. Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
So, das ist jetzt aber wirklich neu, was Merz sagt, oder? Die Waffen, die die Ukraine bekommen soll, die sollen in der Ukraine selbst hergestellt werden, mit deutscher Hilfe. Was das genau heißt und ob trotzdem auch noch Waffen geliefert werden, die woanders hergestellt werden, darüber will die Regierung ja aktuell keine Details nennen, aber das ist ja schon mal jetzt ein neuer Punkt.
So, und pass auf, erste Frage der Journalisten nach der Ansprache, was ist jetzt also mit diesem Waffensystem Taurus, also mit dem deutsch-schwedischen Marschflugkörper, sozusagen die Cruise Missile aus Schrobenhausen, und die ja schon ewig debattiert wurde. Die wollte die letzte Regierung lieber nicht auf russischem Boden explodieren sehen, kommt sie jetzt aber vielleicht doch.
Also der Kanzler sagt, es ist im Bereich des Möglichen. Und Verteidigungsexperte Roderich Giesewetter von der CDU sagt, es muss geliefert werden, aber die SPD wollte es nicht. Ihr verteidigungspolitischer Sprecher in der Bundestagsfraktion, das ist Falko Drossmann, der wiederholt mantraartig, wenn man ihn darauf anspricht, dass es auf den Taurus auch gar nicht ankäme.
Noch einmal, der Taurus ist vollkommen überbewertet. Wir brauchen Artilleriemunition, wir brauchen Luftabwehrraketen. Das ist auch das, was Zelensky gesagt hat. Bundeskanzler Merz hat vor der Wahl gesagt, er wird liefern, nach der Wahl hat er es auch nicht getan. Insofern, ja, wir warten ab, was da jetzt tatsächlich als konkreter Vorschlag kommt. Aber der Taurus würde nichts verändern.
Das sagte er in einem Interview am Mittwoch bei Welt TV.
Eins scheint aber klar zu sein: Die neue Regierung will die Ukraine bewaffnen und unterstützen, so lange wie nötig, und ist bereit, dafür auch viel Geld in die Hand zu nehmen.
Dieses Thema Taurus. Die letzte Regierung wollte diese Waffen ja nicht liefern, weil man vermeiden wollte, über diesen Waffeneinsatz irgendwie doch in einen direkten Konflikt mit Russland zu geraten. Ne? Weil wenn eben deutsche Waffen Ziele tief in Russland angreifen, Sachen zerstören, Menschen töten, also es ist wirklich verrückt mit diesem Thema. Keiner sagt was Konkretes. Die einen sagen, müssen wir machen. Die anderen sagen, oh, bringt ja eh nichts. Der Kanzler bleibt vage. Und Claudia Major zum Beispiel, die wird ja oft gehört zum Ukraine-Konflikt, Politikwissenschaftlerin beim German Marshall Fund, die macht sich ihren Reim drauf, was Merz wohl machen will, im Interview beim Deutschlandfunk.
Er hat mehrfach gesagt in letzter Zeit, dass er über Waffenlieferungen nicht mehr offen sprechen möchte. Er nennt es die strategische Ambiguität. Das ist ja im Prinzip auch gut, dass man Russland nicht alles im Detail erklärt. Andererseits sind ja fast alle Waffensysteme, die man liefern kann, schon geliefert. Und diese strategische Ambiguität bezieht sich vor allen Dingen auf den Taurus, weil es hier keine Geschlossenheit in der Regierung gibt. Weil auch die SPD sehr klar gemacht hat, dass sie gegen eine Lieferung sind. Und alles, was wir gehört haben in den letzten Tagen und Wochen aus der neuen Bundesregierung, ist, dass es keine Taurus-Lieferung geben wird.
Also diese Debatte, die ist eh total verkorkst in Deutschland. Andere Länder haben ja längst Waffen geliefert, mit denen die Ukraine weit in russisches Staatsgebiet feuern kann, so wie das mit Taurus auch möglich wäre, insofern Reichweitenbeschränkung. Joe Biden, der letzte Präsident der USA, hat für das amerikanische Waffensystem ausdrücklich erlaubt. Ende des letzten Jahres war das noch. Großbritannien und Frankreich für ihre, die heißen das Scalp und Storm Shadows, haben das auch erlaubt. Ja. Das ukrainische Militär hat die auch schon eingesetzt und Russland beschossen. Also warum machen wir da ein riesen Ding draus, ob jetzt auch dieses Long-Range-System Taurus irgendwie da hinkommt und draufsteht? Oder
also
was?
Deutsche Waffen, die Russland angreifen, also ich nenn mich empfindlich oder so, aber es ist doch ein Riesending. Es ist doch einfach ein Riesending. Das ist doch eine, wäre doch eine Zäsur. Und ich finde, das sollte das doch auch bleiben. Also zumindest eine große Sache, die sehr, sehr stark abgewogen werden muss. Und dass jetzt in dieser Deutlichkeit von einem Kanzler gesagt wird, wir liefern alles, was gebraucht wird, das ist in meinen Ohren tatsächlich neu. Also das ist ja auch egal, ob die Amerikaner, die Briten, die Franzosen das auch schon gesagt haben. Es heißt einfach, auch Deutschland ist daran beteiligt, dass sich dieser Krieg ausweitet. Keine Zurückhaltung mehr, kein Einspruch mehr. Die Koalition der Willigen, sie ist komplett.
Aber also ich habe das mal rausgesucht mit diesen deutschen Waffen. Die haben längst auch Ziele in Russland beschossen. Panzerhaubitze 2000 heißt das dann oder Mars 2 Raketenwerfer hat die alte Regierung abgenickt.
Man merkt, dass wir beide nicht gedient haben, wie wir diese Waffengattung aussprechen.
Ja, kennen das halt nicht, aber damit kann man eben auch schießen. Die Lieferung und das wurde auch schon alles benutzt. Alles abgenickt von der alten Regierung, sagt Claudia Major im selben Interview auch.
Diese Entscheidung, die Reichweite aufzuheben oder auch zu erlauben, auf russisches Gebiet zu schießen, ist eine, die bereits im letzten Jahr gefallen ist. Deshalb ist es wirklich nicht neu. Deutschland liefert beispielsweise die Mars-Raketenwerfer und hatte diese Entscheidung auch schon getroffen. Deswegen, praktisch macht es keinen Unterschied. Rhetorisch ist es gut, das nochmal zu betonen. Was mich eher besorgt hat, war die Kakophonie in der Regierung. Denn der Vizekanzler Klingbeil hat sofort gesagt, nee, das würde er anders sehen. Und es werden Erwartungen geweckt, dass Deutschland jetzt neue Entscheidungen trifft, die dann nicht erfüllt werden. Also wenn man es einmal praktisch zusammenfasst, kann man sagen, rhetorisch gut, macht praktisch keinen Unterschied.
Aber ich meine doch, die bisherigen Waffen, die Deutschland da geliefert hat, die reichen ja nur ein paar Dutzend Kilometer, oder? Ich finde, das ist ja noch jetzt was anderes. Also überleg mal, was so eine Cruise Missile macht. Das ist ein Marschflugkörper. Damit kannst du aus der Ukraine, wenn du das unbedingt willst, Moskau beschießen, St. Petersburg beschießen. Und genauso wird das in Russland auch verstanden. Also logisch, ne? Beim Propagandasender Russia Today hat die Chefredakteurin gleich auf Telegram gepostet, dass wenn deutsche Waffen Moskau angreifen, dann hat Russland keine Wahl, als Berlin anzugreifen.
Ja.
Ja, natürlich ist das Propaganda und das muss man auch einordnen und das heißt per se jetzt erstmal nicht viel. Aber Tatsache ist doch, diese ehemalige rote Linie, die wird damit ein weiteres Mal überschritten. Und bevor du mir wieder sagst, dass das auch nicht anders geht, je weiter die Waffe fliegt, desto mehr Ziele kann die Ukraine angreifen und desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass dabei irgendwann mal irgendwas schief geht.
Also erstmal, der große Linienüberschreiter, das ist immer noch Wladimir Putin. Und zweitens, es ist doch gar nicht so gedacht, dass das einfach irgendwelche Ziele sind. Es geht darum, dass das ukrainische Militär sich gegen Angriffe wehren kann, die eben von weiter weg kommen, wo sie genau wissen, wo das herkommt, aber eben nicht von der direkten Front, womit du mit Panzerhaubitze arbeiten kannst. Also das ist ganz klar gegen Geschütze, gegen Anlagen, die eben die Ukraine beschießen und die nur mit solchen Waffen, um die es jetzt geht, ohne Reichweitenbeschränkung bekämpft werden können, die eben weiter reichen als eine Haubitze oder so ein Raketenwerfer. Und keiner will, dass in Russland normale Leute angegriffen werden oder getroffen werden. Also keiner. Und da besteht aber auch ein Riesenunterschied in der Kriegsführung der Ukraine und Russlands. Das hat im März auch gesagt auf diesem Europagipfel. Und da muss ich ihm auch wirklich recht geben.
Das ist selten.
Russland greift völlig rücksichtslos zivile Ziele an, bombardiert Städte, Kindergarten, Krankenhäuser, Altenheime. Das tut die Ukraine nicht. Und da legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass das so bleibt. Aber ein Land, das sich nur im eigenen Territorium einem Angreifer entgegenstellen kann, verteidigt sich nicht ausreichend. So, und diese Verteidigung der Ukraine, die findet jetzt eben auch gegen militärische Infrastruktur auf russischem Staatsgebiet statt.
Also mich persönlich macht es einfach, ehrlich gesagt, nach wie vor misstrauisch, dass so diese bedingungslose Aufrüstung und immer mehr Waffen, die immer weiter fliegen auf russisches Territorium, dass das so eine Lobby hat aktuell. Ne? Immerhin hat Russland sich wieder offen gezeigt für Verhandlungen. Inwiefern das jetzt Rhetorik ist und Taschenspielertrick, weiß ich nicht. Aber sie haben gesagt, wir können doch in Istanbul jetzt weiter verhandeln. Und es bleibt die Hoffnung, dass dieser Gesprächsfaden, der da ja offensichtlich so ein kleines bisschen ausgelegt wird, nicht zerschossen wird vorher. So, dann gehen wir jetzt mal alle zusammen zum Arzt und zwar zum Primärarzt. Den sollen wir nämlich demnächst alle haben und der soll entscheiden, zu welchem weiteren Arzt wir geschickt werden, wenn wir krank sind.
Primärarzt ist dabei keine neue Richtung in der Medizin, sondern das beschreibt den Hausarzt, der uns kennt und zu dem wir mit fast jeglichen Beschwerden dann als allererstes eben gehen und der dann entscheidet, ich schicke dich zum HNO oder zum Kardiologen oder zum Urologen oder wohin auch immer.
Es wird dazu führen, dass wir jetzt zweimal warten dürfen. Einmal beim Hausarzt, der uns dann sagt, ja, da sollte sich mal der Facharzt anschauen. Und das nächste Mal warten wir dann beim Facharzt.
Ja, so prognostiziert das schon mal Eugen Brisch von der Stiftung Patientenschutz, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und diese Stiftung, die hält überhaupt nichts von diesen neuen Plänen aus dem Bundesgesundheitsministerium.
Ja, aber fangen wir vielleicht mal von vorne an. Also kurz zusammengefasst, die neue Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU will das Gesundheitssystem mit verschiedenen Maßnahmen modernisieren.
Und dass das nötig ist, daran hat, glaube ich, überhaupt gar keiner Zweifel.
Ja, gut. Eine Erkenntnis ist, wir gehen zu viel zum Arzt und zu oft unnötigerweise. Die Deutschen gehen im Schnitt 10-mal im Jahr zum Arzt, der internationale Durchschnitt geht nur 6,6 Mal zum Arzt. In Schweden gehen sie nur 2,6 Mal zum Arzt pro Jahr im Schnitt. Die Deutschen 10 Mal. Mhm. Stand so in der Neuen Osnabrücker Zeitung, die sich auf Zahlen der OECD berufen.
Na, wobei ich solche absoluten Zahlen ein bisschen schwierig finde. Also vielleicht, weißt du, vielleicht sind die Schweden ja auch einfach weniger krank, weil sie bessere Lebensbedingungen haben und gehen deswegen auch einfach weniger zum Arzt.
Kann sein, aber lass mich das kurz zu Ende ausführen. Okay. Also in Deutschland ist es so, seitdem vor 16 Jahren die Überweisungspflicht aufgehoben wurde, du kannst im Grunde selbst entscheiden, ob du mit deinen Beschwerden einen Termin beim HNO machst, beim Proktologen, beim Kardiologen oder ob du erstmal zum Hausarzt gehst. Und jetzt sagt die Gesundheitsministerin und nicht nur die, dass dieser Wildwuchs dazu führen würde, dass viel zu viele total unnötige Arztbesuche stattfinden würden. Und deswegen soll man in Zukunft immer erst zum Hausarzt, der dann entscheidet, ob man überhaupt zum Facharzt muss und wenn ja, zu welchem. Diese Pläne hatte sie jetzt Mitte der Woche beim Deutschen Ärztetag vorgestellt in Leipzig. Und es gab, wenn ich das Medienecho richtig überblicke, relativ viel Zustimmung dafür von allen Seiten. Klaus Reinhardt zum Beispiel, Präsident der Bundesärztekammer, hat dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt, warum er die Idee gut findet.
Wir versprechen uns davon, dass redundante, überflüssige Arzt-Patienten-Kontakte, bei denen nur festgestellt wird, dass der Patient da zu dem Zeitpunkt gar nicht an der richtigen Stelle war, überflüssig werden und nicht mehr erforderlich sind und damit wieder Platz und Zeit gewonnen wird für diejenigen, die es brauchen.
Angenehmer Nebeneffekt, 2 Milliarden Euro soll das einsparen und es soll dann dafür sorgen, dass insgesamt weniger zum Arzt gegangen wird und trotzdem alle gut versorgt sind.
Also ehrlich gesagt sehe ich da einen ganz entscheidenden Knackpunkt. Ich meine, dir muss ich es nicht erzählen, du warst ja selber in letzter Zeit ab und zu mal beim Hausarzt.
Leider, und nicht nur da.
Ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht. Bei meinem Arzt ist es immer total voll und zwar immer. Also egal, ob es Januar ist oder Juli oder montags oder mittwochs, ich sitze da immer ja, also mindestens eine halbe Stunde, meistens eine Stunde. Und wenn jetzt alle immer erstmal zum Hausarzt sollen, wie soll das gehen? Mhm. Also die sind doch jetzt schon nach meiner Wahrnehmung total überlastet. Vielleicht nicht überall so krass wie in Berlin-Kreuzberg, aber trotzdem, ich habe gelesen, dass sich die Hausarztbesuche verdoppeln würden. Und das kann doch nicht die Lösung sein.
Naja, das Versprechen der Bundesregierung ist ja, die Hausärzte dann an anderen Stellen so stark zu entlasten, dass das geht. So sagt es Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen.
Natürlich müssen wir an anderer Stelle dann auch Ärztinnen und Ärzte entlasten von Bürokratie, von Dokumentationspflichten, von Berichtspflichten. Wir setzen stark auf Digitalisierung. Das alles kann dazu führen, dass der Arzt, die Ärztin mehr Zeit am Patienten hat. Und das bringt dann auch was für unser Primärarztmodell.
Und dass relativ viele Ärzte, auch Hausärzte, jetzt offenbar sagen, gar nicht so schlecht die Idee, hat mich ehrlich gesagt auch erstaunt. Ich dachte, die sagen alle, ja, ja, kann man ja nicht leisten, mhm, sagen auch manche. Mhm. Aber als ich mir so anguckt habe, was es an ersten Reaktionen gab, durchaus auch viele positive. Hier zum Beispiel der Berliner Hausarzt Aydin Ilker hat dies dem RBB gesagt.
Warum nicht mal was ausprobieren? Also offensichtlich haben wir ja irgendwas, was irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Und wir haben Kosten und Termine, die völlig sozusagen irrational auch im Prinzip in die Höhe steigen. Warum nicht mal irgendwas probieren so?
Ich glaube trotzdem, dass das zum Beispiel in ländlichen Gegenden relativ schwierig umzusetzen sein wird. Also die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV, die meinte in einem Pressestatement, dass das gerade ältere Leute in strukturschwachen Regionen vor neue Herausforderungen stellen könnte, wenn nämlich die eine Arztpraxis 50 Kilometer in die Einrichtung ist und die andere, die Facharztpraxis, in die man dann überwiesen wird, aber 50 Kilometer in die andere Richtung.
Ja, also für mich wäre dann die Frage, ob in solchen Gegenden nicht grundsätzlich was verändert werden muss an der medizinischen Versorgung. Ausnahmen soll es ja aber auch geben, ne? Also Gynäkologen und Gynäkologinnen zum Beispiel, Augenärzte, die soll man auch weiterhin so aufsuchen können. Und Leute, die routinemäßig zu Fachärzten müssen, die sollen so, weißt du, so Jahresüberweisungen bekommen, dass die jetzt nicht jedes Mal neu zum Hausarzt müssen.
Aber für Psychotherapeuten soll das zum Beispiel nicht gelten. Und das finden die nachvollziehbarerweise kontraproduktiv.
Also die Ausnahmen sollen nicht gelten.
Ja, ja. Zumindest hat sich das deutsche Psychotherapeuten-Netzwerk dazu geäußert. Und die sagen, und ich finde die Argumentation ist echt nachvollziehbar, dass viele Menschen sich eh schon schwer damit tun, sich jetzt therapeutische Hilfe zu suchen. Und wenn da jetzt noch der Hausarzt vorgeschaltet ist und man dem dann erstmal sozusagen ja irgendwie beweisen, darlegen muss, dass man therapiebedürftig ist, das sei so das Netzwerk, vor allem für traumatisierte Menschen, kaum zumutbar und für viele auch gar nicht machbar. Also die Psychotherapeuten, die befürchten, dass viele dann gar keine Therapie mehr suchen würden, die aber eigentlich eine bräuchten. Ja,
also vielleicht müsste das Gesundheitsministerium dann überlegen, da auch noch Ausnahmen zuzufügen, weil klar, das kann nicht Sinn der Sache sein, dass man Menschen Behandlungen entzieht. Es muss ja darum gehen, Behandlungen zu verbessern. Und im Fall von Psychotherapie wäre dann wahrscheinlich die Argumentation, wenn man sagt, es verbessert ist, dass manche Beschwerden vielleicht eher körperliche Ursachen haben und der Hausarzt die dann eher auf dem Schirm hat, als wenn der Patient gleich zum Therapeuten geht?
Ja, also eine körperliche Untersuchung, die gibt es ja sowieso, bevor man die Therapie bei der Kasse beantragen kann. Also ich sehe da nicht so recht den Sinn, dass da der Hausarzt irgendwie Gatekeeper sein soll, wenn jemand psychologische Hilfe braucht.
Also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges angepasst wird, bevor das dann wirklich Gesetz wird. Und für mich überwiegt da eher die Hoffnung, dass in Sachen Facharzttermin das was bringen wird, weißt du? Weil das ist ja auch das Versprechen, dass wenn man dann fachärztliche Hilfe braucht, die dann auch sehr viel leichter und schneller bekommt als heutzutage. Nicht zuletzt, weil die Hausärzte schon relativ viel behandeln können, womit man vielleicht gar nicht zwingend zum Facharzt muss. Hier Markus Bayer, der ist Hausarzt in Erlangen, der ist auch Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes. Von dem habe ich ein Interview gehört im Deutschlandfunk. Der hat gesagt, also immer lieber zum Hausarzt, als zum Beispiel Google fragen und dann selbst loslaufen.
Wenn Sie Brustschmerzen eingeben, was könnte das sein? Dann kommen 27 Krankheiten mit aus 7 Fachdisziplinen und dann können Sie das selber abarbeiten und jeden aufsuchen und der verweist Sie dann untereinander weiter oder Sie kommen zu uns in die hausärztlichen Praxen und wir helfen, können ganz oft schon behandeln, das ist auch wichtig. Wir behandeln 80-90% dann auch erstmal abschließen oder dann an die richtige Stelle weiterweisen und das macht auf jeden Fall Sinn.
Musik. Deutschland will Olympia.
Ja.
Das ist keine Diskussion. Seit 53 Jahren gab es keine Olympischen Spiele mehr in Deutschland. 1972 München, das waren die letzten Das soll sich jetzt ändern.
Die Frage ist nur, wen schickt man jetzt ins Rennen? 4 Städte bzw. Regionen in Deutschland kämpfen darum, vom Nationalen Verband ausgesucht und dann beim Internationalen Olympischen Komitee eingereicht zu werden. Hamburg, München, NRW und Berlin. Alle stellen in diesen Tagen ihre Pläne vor bzw. haben das schon gemacht.
Wenn du mich fragst, ein unsägliches Verfahren.
Herr Schröder hat Kommentardrang. Dabei haben wir noch gar nicht erklärt, was genau der Stand der Dinge ist.
Zusammen sind wir stark. Zusammen können wir wirklich was ganz Großes bewegen. Und wir denken natürlich auch an unsere jungen Menschen. Die brauchen Vorbilder. Die brauchen auch intakte Sporthallen. Ne?
So hat es die ehemalige Top-Leichtathletin Heike Drechsler in dieser Woche gesagt. Sie wirbt für die Pläne Berlins für die Olympia-Bewerbung und hat im Grunde genommen alle Themen, die es da zu diskutieren gibt, schon angesprochen. Warum ist Olympia geil? Was bringt das? Was kostet das? Also kostet das eher Geld oder haben wir da auch was von?
Gerade die Berliner Pläne klingen spektakulär, wenn du mich fragst. Da soll es dann ja Beachvolleyball am Brandenburger Tor geben.
Richtig geil.
Die Marathonstrecke soll über die Museumsinsel gehen.
Hammer.
Aufs Tempelhofer Feld sollen die Skateboard-Wettbewerbe
Skateboard,
kommen.
Skateboard, mein Freund.
Du meinst das ernst?
Ja.
Ne? Du fändest die Idee von Spielen in Berlin wirklich mega, oder?
Ja, klar. Also ich meine, es geht vor allen Dingen für mich darum, Sport, den man sonst nicht alle Tage sieht, mitten in der Stadt und das auch noch als riesiges Fest mit Menschen aus der ganzen Welt. Ich wüsste nicht, ehrlich gesagt, was als Veranstaltungsidee was Besseres geben könnte. Also ich bin in jedem Fall dafür, dass die Spiele nach Berlin kommen auch, weil in Berlin, ehrlich gesagt, wenn ich was von Sport hier mitbekomme, geht es fast immer nur um Fußball. Und in den meisten anderen Städten ja sowieso auch. Vielleicht ein winziges bisschen noch im Basketball, Handball, Eishockey vielleicht noch ein Tüpferchen. Aber das war's dann auch schon. Da mal wirklich ganz andere Sportarten auf höchstem Niveau vor allen Dingen. Also wirklich richtig gute Athleten. Direkt vor der Tür, nicht im Fernsehen. Hammer.
Also ich fand diese Präsentation der Olympiapläne total seltsam. Da stellen sich Politik, Sportfunktionäre und Sportler mit so Pathos geschwellter Brust hin und faseln von großen Plänen und Gemeinschaft und Once-in-a-Lifetime-Chancen und so. Und derweil kriegt Berlin es nicht mal hin, eine vernünftige Sportinfrastruktur für den Alltag hinzubauen.
Nein, ja, aber das hat doch...
Lass mich kurz ausreden. Und es gibt in Berlin ein paar Dutzend Sportplätze, die nicht benutzbar sind, weil sie marode sind und nicht saniert werden. Es gibt in Berlin, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele? 5, 8, 12 Schwimmbäder, die geschlossen sind, die sie nicht saniert bekommen, zumindest nicht in angemessener Zeit. Hier höre ich mal die Einschätzung von dem Berliner linken Politiker Tobias Schulze.
Also im Moment sieht es so aus, dass Berlin nicht mal das Geld hat, um seine Schwimmbäder zu beheizen und will jetzt ein Milliardenprojekt wie Olympia stemmen.
Weißt du, was der Tagesspiegel zur Berliner Olympia-Bewerbung geschrieben hat?
Na.
Die Stadt kann sich ja nicht mal selbst einen Schuh zubinden, aber sie will Olympische Spiele.
Also es ist lustig, aber es ist auch kompletter Quatsch. Also ich meine auch, was er von der Linken sagt, wenn eine Stadt den Olympiazuschlag bekommt, dann fließt ja da Geld in die Stadt. Da kommen ja zum Beispiel Mittel vom Bund, mit denen Sportstätten dann gebaut werden, saniert werden. Und nach den Spielen können die vom Breitensport mitbenutzt werden. Und das ist Win-Win und das ist auch so gedacht und das ist nachhaltig. Außerdem sollen zum Beispiel bei der Berliner Bewerbung für die Spiele ja auch 2500 Wohnungen gebaut werden, die dann nachher auf den ganz normalen Wohnungsmarkt kommen. Und das passiert alles nicht, wenn man Olympia nicht holt, weil das auch was anschiebt.
Also erfahrungsgemäß ist es ja so, dass mit den Geldern dann eher an der professionellen Infrastruktur gebaut wird, die dann nachher oft gar nicht mehr in dem Umfang gebraucht wird, also quasi an den alltäglichen Bedürfnissen vorbei. Also ob jetzt durch die Spiele ein einziges Freizeitbad schneller saniert wird, ob es irgendwie einen Bolzplatz mehr gibt oder mehr Basketballkörbe in der Stadt, ich bezweifle das. Ich glaube eher weniger, weil das Geld, was man für Hochglanzspiele ausgibt, nämlich dann an anderer Stelle fehlt. Aber jetzt nochmal zu dem Vergabeverfahren. Ne?
Ja.
Das ist wirklich kontraproduktiv.
Wieso?
Dass sich jetzt 4 Städte bzw. Regionen aus Deutschland dafür bewerben. Jetzt müssen die alle 4 Gelder, Steuergelder in die Hand nehmen, um Kampagnen zu machen, um sich mit ihren Kampagnen dann gegen die anderen durchzusetzen. Statt zu sagen, wir bewerben uns als Deutschland und nehmen ein Best-of unserer Infrastruktur aus dem ganzen Land.
Wie beim Fußball, wa? Also auf sportschau.de, da gab es eine ganz gute Analyse dazu. Deutschland wollte das. Das Internationale Olympische Komitee hat dann aber wohl so zwischen den Zeilen gesagt, dass das nicht so eine große Chance hätte, weil man nicht gerne von diesem alle zusammen in einer Stadt oder in einem olympischen Dorf sozusagen Gedanken weggehen möchte.
Ich glaube 7 oder 8 Mal oder so haben deutsche Städte jetzt seit der Wiedervereinigung Anläufe gemacht, sich zu bewerben und sind an irgendeinem Punkt in diesem Prozess gescheitert. Nicht zuletzt ja auch daran, dass die Leute, die in den Städten leben, das einfach oft nicht wollen.
Ja, also Hamburg, München, NRW, die wollen jetzt Bürgerbefragungen machen und wenn die negativ ausgehen, dann lassen sie die Bewerbung sein.
Dann wird es Berlin am Ende, weil in Berlin ist eine Befragung nicht vorgesehen.
Nee, also in Berlin könnte die Befragung aber sozusagen von der anderen Seite noch kommen. Es gibt ja ein großes Bündnis gegen die Spiele, Nolympia, die sammeln jetzt Unterschriften. Hier hat Gabriele Hiller von Nolympia dem RBB Fernsehen so gesagt.
Wir werden diese Unterschriften sammeln und wir werden ein Bürgerbegehren initiieren. Und eigentlich sollte der Senat von sich aus das machen. Aber ich glaube, es wird so kommen, dass wir das machen müssen.
Hätten das die Berliner sich dann gegen Olympia aussprechen bei dieser Befragung? Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Aber weißt du was? Dann spiele ich halt alleine Beachvolleyball am Brandenburger Tor. Können alle machen, was sie wollen.
Team Schrag gegen die Luft. Team Schröder, komm, feuert dich an. Wir tun einfach so, als wäre Olympia und ich bastel dir eine Medaille.
Das
mal die Gold an.
Das wäre nett.
Olympische Spiele in Berlin, ein Loblied auf die Hausärzte und Waffen für den Frieden. Das waren heute unsere großen Themen bei 7 Tage wach. Und sonst so?
Also ich fand bemerkenswert in dieser Woche, wie der Ton sich geändert hat im Zusammenhang mit Israel.
Ja, du meinst, wie deutlich der Kanzler gesagt hat, dass er nicht mehr versteht, was die Armee, was die israelische Regierung da macht im Gazastreifen.
Genau, also er hat ja schon auch betont, dass Deutschland sich mit Ratschlägen zurückhalten muss. Aber bezeichnend fand ich dann die folgende Formulierung.
Die israelische Regierung darf nichts tun, was nun irgendwann ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren.
Und die Versorgungslage in Gaza muss katastrophal sein. Also wir haben uns ja schon darüber unterhalten hier, dass Israel ja die Verteilung der Hilfsgüter jetzt selbst übernommen hat, mit einer eigenen Stiftung, mit eigenen Verteilzentren. Und jetzt ist es gleich beim ersten dieser Zentren in Rafah zu Tumulten gekommen, mit Verletzten und mindestens einem Toten.
Frage ist jetzt nur, bleibt es bei einem härteren Ton gegenüber der Regierung oder ändert sich auch konkret was an der Außenpolitik? Also weil Außenminister Wadephul hat ja auch schon gesagt, wir stehen zu Israel, aber auch zu den Menschen in Gazastreifen. Und die Solidarität mit Israel, hat er gesagt, dürfe nicht instrumentalisiert werden.
Jetzt am Freitag, kurz vor der Aufzeichnung, sieht es so aus, als könnte es vielleicht eine 60-tägige Waffenruhe geben. Israel hat angeblich schon zugestimmt, diesem Vorschlag, der aus den USA kam.
Dann war da noch dieser Gletscher in der Schweiz.
Ja, der runtergekommen ist, ganz tragisch, im Wallis, im Schweizer Kanton.
Hatte ich neulich schon gesehen, als sie das Dorf evakuiert haben. Blatten im Lötschental ist das. Da gab es in der Tagesschau eine Montage von dem Gletscher, die gezeigt hat, wie der schon über die Zeit sich gelöst hat und wie der Riss immer größer geworden war. Und jetzt ist der Gletscher also wirklich abgerutscht am Mittwoch. Das Dorf ist größtenteils verschüttet. Ein 64-Jähriger wird vermisst, aber sonst ist wohl keinem was passiert.
Ja, es kann aber sein, dass da noch eine Flutwelle jetzt kommt. Also faszinierend finde ich, dass die Schweiz zumindest immer so wirkt, als hätte sie alles sehr schnell im Griff und wäre auf sehr vieles sehr gut vorbereitet. Da wurden jetzt sogar Schafe mit einem Helikopter evakuiert. Also
die Schweiz.
Ja, die Schweiz. Und nächste Woche?
Nächste Woche will ein japanisches Weltraum-Startup auf dem Mond landen. Letzte Mission von denen ist schiefgegangen. Vielleicht klappt es diesmal. Hakuto R heißt die Landekapsel.
Na dann, Daumen gedrückt.
Kann man vielleicht sogar gucken. Also der letzte Landeversuch, der wurde jedenfalls live gestreamt. War zwar leider nichts zu sehen, weil woanders gelandet, aber vielleicht ja diesmal.
Es ist so geil nerdig, sich einen Mondlandungsversuch einer kleinen Metallkiste Japan live im Internet anzugucken. Also viel stark.
Noch mehr geilen Nerdkram fällt mir dazu ein, gibt es übrigens bei Too Many Tabs. Das ist ein Podcast von zwei Comedy-AutorInnen, die zusammen in die merkwürdigsten Recherchen abdriften da. Extrempendler, Abiturkriege, über Richterin Barbara Salisch gab es einiges rauszufinden. Also es geht um kuriose, absurde Geschichten, die sich eben in den Weiten des Netzes finden lassen, mit Gästen, die genauso viele Tabs offen haben wie die Präsentatoren selbst. Too Many Tabs.
Warte. Ich vermute, gibt es da, wo es diesen Podcast auch gibt, in der ARD Audiothek.
Und überall natürlich, wo es sonst Podcasts auch noch gibt. Das war 7 Tage wach für diese 7 Tage. Nächsten Freitag gibt es neue 7 Tage. Also ich meine, da sind wir wieder 7 Tage wach.
Tut uns einen großen Gefallen, lasst uns eine Bewertung da, in welchem Player auch immer ihr diesen Podcast hört. Das hilft uns sehr, noch viele, viele Folgen dieses wunderbaren kleinen Formats für euch produzieren zu dürfen.
Wir sind Christoph Schnack
und Hendrik Schröder.
Und die hervorragende Redaktion für diesen wunderschönen kleinen Podcast, die liegt bei Lena Petersen und Fanny Michaelis vom RBB 24 Inforadio. Das letzte Wort hat allerdings nicht Lena, auch nicht Fanny und das haben auch nicht wir. Das letzte Wort hat immer ein Tier.
Heute die Küstenseeschwalbe.
Weil... geht nicht zum Arzt oder was? Und bricht olympische Rekorde wahrscheinlich.
Vor allem bei der Reichweite. Weil die Küstenseeschwalbe ist das reichweitenstärkste Lebewesen der Welt. Die fliegt 90.000 Kilometer.
Wann wurde die Reichweitenbeschränkung aufgehoben für die Küstenseeschwalbe? Am Stück oder was? Ohne auftanken? Oder wird die in der Luft, gefüttert vielleicht von Begleitküstenseeschwalben?
Nein, leider nicht am Stück, aber insgesamt sozusagen im Jahr. Die hat nämlich zwei Wohnsitze, einen in der Arktis und einen in der Antarktis. Und da pendelt die jedes Jahr einmal zwischen beiden.
Wie, was? Einen zum Brüten, einen zum Abhängen?
Ja. Brüte und abhängen du mal auch. Ich sag tschüss.
Tschüss. Ich fand's gut.
Ja, weiß nicht. Okay.
Na gut.
Ja, apropos Fliegen, ne? Hast du das mitbekommen von der Frau, die aus Versehen nach Bologna geflogen ist?
Aus Versehen nach Bologna?
Ja, eine Schwedin, die über Kopenhagen nach Berlin fliegen wollte. Die ist dann in Kopenhagen umgestiegen, hat sich auf ihren Platz gesetzt und sich gewundert, warum überall Ryanair draufsteht. Weil sie hatte doch EasyJet gebucht.
Oh nein.
Aber sie hat gedacht, dass der Flug vielleicht eine Kooperation sei oder so zwischen den beiden Flugzeugen. Hat sich erstmal entspannt und ist dann wirklich mit dem falschen Flugzeug losgeflogen.
Aber das gibt's doch nicht. Da hat sie einfach die falsche Maschine jetzt genommen und das. Wie? Das merkt auch sonst keiner?
Naja, der Ryanair-Flug nach Bologna ging an demselben Gate wie ihr EasyJet-Flug nach Berlin. Sie war relativ früh dran, hat sich in die Schlange gestellt und ist dann einfach, also am richtigen Gate, in das falsche Flugzeug eingestiegen. Und ihre Platznummer war dann ja auch zufälligerweise frei, ne? Sonst wäre das da ja schon aufgefallen.
Aber man muss doch, man muss doch vor dem Einsteigen das Ticket scannen.
Kenne ich auch so. Aber die, also diese betroffene Frau, die behauptet, sie hätte das vorgezeigt, wäre durchgelassen worden. Und Ryanair sagt jetzt, das ist auch witzig, also wir können da nichts dafür. Da ist jeder selbst für verantwortlich, ob er im richtigen Flugzeug sitzt.
Hä? Und dann kaufe ich mir das nächste Mal einfach ein Ticket, was, nach Paderborn und fliege auch stärker bei den Flieger nach Kapstadt oder was. Das spart mir ja schön Geld. Ist sie denn dann noch nach Berlin gekommen?
Ja, die ist dann nach viel hin und her und ihr Sohn hat dann noch tausendmal mit Ryanair telefoniert oder so. Wurde sie auf Ryanair-Kosten mit dem Taxi zum Flughafen Venedig gefahren von Bologna, weil von Bologna ging es nicht mehr nach Berlin. Da hat sie dann noch eine Nacht übernachtet und konnte dann am nächsten Tag nach Berlin fliegen.
Ey, das passiert einem auch nur einmal im Leben, sowas, oder?
Wenn überhaupt. Naja, die arme Frau.
Okay.
Die war schon 79. Das
was,
ist ja auch
79?
So ja, das ist also...
Oh, das ist aber krass.
Ja.
Gut.
Duty. Bis gleich.